geschworenen Mann, von dem eben die Rede war. Ich fasse mich kurz. Danke Gott, danke Marianne und ansonsten schweige ich glücklich. Obwohl ich viel sagen könnte. Und dann noch etwas. Wir haben ja eben diesen Choral gesungen, älteren Kirchenchoral, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend. Dazu gibt es eine Anekdote aus preußischer Zeit, also so 1700 bis 1800. Anwesend bei einem Empfang war auch ein Superintendent. Das war jemand, der einen Kirchenkreis leitet. An manchen Orten nennt man ihn auch Propst. Und anwesend war auch ein Offizier. Also Kirche und Militär waren vertreten. Und den Leutnant hat dann irgendwie der Hafer gestochen. Und jedenfalls, er wollte was Witziges sagen. Man hat erst den Choral gesungen, dann stand er auf, ich bitte einen Moment um Aufmerksamkeit. Und dann rief er in die Runde, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, du kennst Herrn Superintendent. So, wie sollte der darauf reagieren? Dem fiel was ein, der war ganz schön schlagfertig. Wisst ihr, was er sagte? Der fuhr einfach im Text fort, den Glauben mehr stärkt den Verstand, besonders dem Herrn Leutnant. Ich denke, die Gesellschaft wird sich amüsiert haben, manche laut, manche leise. Und ich gehe mal davon aus, die beiden Herren haben sich auch fortan gut verstanden. In Christus grüße ich euch alle sehr herzlich. Ich freue mich, dass unser Herr uns diesen Gottesdienst schenkt. Pfingsten, den Termin mit ihm in seinem Haus, das ist die Gemeinde. Und durch den Heiligen Geist sind wir verbunden, hier wir untereinander, aber mit allen aus dem Volk Gottes überall auf der Welt. Das ist wirklich auch ein großes Wunder, ein großes Geschenk. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er schenke uns auch jetzt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Das Thema der Predigt habe ich genannt, gekommen, um zu bleiben. Wer ist das? Gekommen, um zu bleiben. Wir hören dazu Worte Heiliger Schrift, Neuen Testaments, aus Johannes 14, die Verse 18, 26 und 17 und aus Johannes 16, Vers 14. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er wird meine Herrlichkeit zeigen, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Drei Jahre waren sie mit Jesus durchs Land gezogen, die Jünger. Berufen von ihm, manchmal auch getadelt, zum Beispiel als sie darüber streiten, wer von ihnen der Bedeutendste sei. Auch gelobt hatte sie, ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten, sagt er. Und dann kurz vor seinem Sterben nimmt Jesus sie beiseite und sagt, ich ging jetzt weg und genau das ist gut für euch. Das verstehen sie nicht. Sie wollen natürlich wissen, was daran gut sein soll. Und daraufhin verspricht Jesus, ich werde jemanden schicken, der wird mich vertreten. Der vertritt mich bestens, ist ja gemeint. Und wir können uns wahrscheinlich vorstellen, wie daraufhin den Jüngern traurige Gedanken durch den Kopf gehen. Auch wenn Jesus ihn dann vor Augen malt in seinen Abschiedsreden, kann man nachlesen, gerade im Johannesevangelium, ihn vor Augen malt, wie hilfreich dieser Beistand sein wird. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Man nimmt Jesus gefangen, kreuzigt ihn, bestattet seinen Leichnam. Er aber bleibt nicht im Tod. Als Auferstandener sucht er seine Freunde innerhalb von 40 Tagen immer wieder auf, spricht mit ihnen über das Reich Gottes und weist sie an, in Jerusalem zu bleiben, bis sie mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet würden. Und genau das passiert dann 50 Tage nach seiner Auferstehung. Wie versprochen, schickt er ihnen den Heiligen Geist als seinen Stellvertreter. Das ist das, was wir Pfingsten nennen. Also, das heißt doch, Jesus lässt seine Leute nicht allein. Der Auftrag, den er gibt, ist sehr groß. Und wie geht es dann weiter? Das Neue Testament spricht ja sehr gerne vom Heiligen Geist. Zum Beispiel der Apostel Paulus in Briefen, die er an Gemeinden geschrieben hat, das ist etwa 30 Jahre später, fing das Schreiben dieser Briefe an, nachdem Jesus zum Himmel zurückgegangen war. Und seither ist er eben selber nicht mehr anwesend, aber wenn wir ihm vertrauen, sind wir aufs Engste mit ihm verbunden durch den Heiligen Geist. Aber den Heiligen Geist, wie kann man ihn beschreiben? Ist er so etwas wie Gottes große Lokomotive, die dafür sorgt, dass die Botschaft von Christus wie ein Zug unaufhaltsam um die Welt rollt? Wir merken, wie jeder Vergleich hinken würde. Und viele stellen sich den Heiligen Geist als eine unpersönliche Kraft vor oder als Energie von irgendwoher, die in uns wirkt, aber sehen kann man sie nicht. Und sowas gibt es ja an einigen Stellen durchaus. Ich habe hier etwas mitgebracht. Also wer jetzt Adleraugen hat, der kann wahrscheinlich erkennen, was das ist. Das sind, in Holland sagt man Klumpen, Holzschuhe, winzige, also Miniaturholzschuhe aus Porzellan. Und an die hänge ich jetzt diesen Kugelschreiber. Hier ist kein Haken hinten dran. Ihr wisst wie, ne? Ganz ruhig laut sagen. Magnet, genau. Ist ein kleiner Magnet angebracht. Und das ist ja interessant mit so einem Magnet. Also was hält der? Du kannst das mit Papier oder Glas oder Stoff versuchen oder Keksen oder Kaugummi, funktioniert nicht. Aber wenn du Büroklammer nimmst oder Geldstücke, das geht. Also beides ist ja nicht sichtbar, aber beides hat Wirkung, der Magnet und der Heilige Geist. Und was es jetzt mit einem Magneten auf sich hat, darüber weiß man natürlich durch Jahrtausende des Erforschens ziemlich viel. Und der Heilige Geist, also wisst ihr, auch jemand, dem Gott durch den Heiligen Geist ganz viel Erkenntnis geschenkt hat, wer er ist, wird nie sagen können, jetzt weiß ich alles darüber. Jetzt weiß ich alles darüber. Soweit werden wir ja erst im Himmel sein, dass, ich will mal sagen, die großen göttlichen Geheimnisse als Geheimnisse wir dann nicht mehr kennen, sondern sie gehören der Vergangenheit an. Und der Heilige Geist, das muss man klar festhalten, wenn man das Zeugnis des Evangeliums ernst nimmt, der Heilige Geist, die Bibel beschreibt ihn als Person. Also nicht nur so als unpersönliche Kraft, sondern als Person. In einzigartiger Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Jesus. Und deshalb spricht man ja, finde ich, zu Recht von dem dreieinigen Gott. Wobei dieser Begriff so im Evangelium nicht vorkommt, als Begriff dreieiniger Gott, aber der Sache nach natürlich andauernd. Ewig ist er, erforscht alles, kennt die Gedanken Gottes, niemand sonst hat sie ergründet, weiß über die Welt und über die Menschen bestens Bescheid. Aber jetzt, wie wirkt der Heilige Geist? Also, durch ihn hat Gott dafür gesorgt, dass die biblische Botschaft überhaupt zustande kam. Der Apostel Petrus schreibt das mal sehr treffend, wenn er sagt, was die von Gott berufenen Propheten verkündeten, haben sie sich nicht selber einfallen lassen. Es war Gottes Geist, der da geredet hat. Von ihm getrieben haben sie Dinge ausgesprochen, die Gott sagen wollte. Das bedeutet doch, der Heilige Geist ist kein großer Schweiger, er sprach durch von Gott berufene Menschen. Und das gehört einfach grundlegend zur Entstehungsgeschichte der Bibel. Wie kommt es aber, dass Worte der Bibel heute zu uns reden? Worte also, die doch vor 2000 Jahren gesammelt und zusammengestellt worden sind. Wenn ich an mich selber denke, wie so manchen Satz aus dem Evangelium habe ich häufig gehört, selber gelesen und auf einmal trifft er mich ins Herz wie noch nie, weckt mich innerlich auf, erschreckt mich, ermahnt, ermutigt, tröstet, leuchtet mir ein wie selten zuvor, macht mir etwas über Jesus deutlich, über mich selber, über andere Menschen und bringt mich weiter. Und auch mit dieser Frage, wie kann das denn? Auch mit dieser Frage landen wir beim Heiligen Geist. Ich denke daran, wie Paulus einmal berichtet, wie ihm, als er von Jesus sprach, der Heilige Geist beistand und die Predigt eben nicht ins Leere ging. Das war in Thessalonik, also Saloniki, ungeachtet viele Anfeindungen, die es dort gab gegenüber Paulus und seinen Mitarbeitern, ungeachtet gab es Hörer, die die Botschaft also mit solcher Freude aufnahmen, steht da, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Ein sehr erfreuliches Echo. Und wisst ihr, wenn Menschen heute vom Evangelium gepackt werden, dann ja nicht, weil sie religiös veranlagt sind. Dann ja nicht, weil sie irgendeine besondere spirituelle Antenne haben. Der Heilige Geist macht Gottes Worte lebendig. Menschen lassen sich davon erreichen. Mir erzählte jemand, das ist einige Jahre schon her, er sagte, weißt du Jan, ich kam eine ganze Weile gern schon in eure Gemeinde. Ich kannte länger Christen, ich hatte auch eigentlich eine gute Meinung über Jesus und die Bibel war für mich kein fremdes Buch mehr. Eines Sonntags war wieder einmal ein dir bekannter Gastprediger gekommen und seine Predigt hat mich persönlich getroffen wie keine zuvor. Da sprach Gott so zu mir, dass ich nicht anders konnte und auch nicht anders wollte, als ihm mein Leben anzuvertrauen. Seitdem weiß ich, dass ich Christ bin und Jesus ist für mich die entscheidende Bezugsperson. Was für ein Vorgang. Für den so beschriebenen Vorgang gebraucht die Bibel das Bild von der Geburt. Wiedergeburt nennt sie es. Geburt von oben, von Neuem. Wenn jemand zu Gott umkehrt und das von Gott geschenkte neue ewige Leben empfängt. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Also in dem Sinn ist der Heilige Geist wirklich Wiedergeburtshelfer. Wisst ihr, keiner von uns wäre Christ ohne den Heiligen Geist. Und keiner von uns, der bekennt, Jesus ist der Herr, könnte das, wenn der Heilige Geist es ihm nicht im Herzen klargemacht hätte. Und dann gibt es ja noch das andere, dass manche Leute also eine Weile, ja, sie haben mal mit Jesus angefangen und dann haben sie das aber dann eine Zeit lang nicht mehr berücksichtigt. Und dann irgendwann verspüren sie wieder den Wunsch, neu ins Leben mit Jesus einzusteigen. Und auch hier hat der Heilige Geist seine Hand im Spiel. Eine Organisation, die inzwischen in fast 200 Ländern in über 100 Sprachen kostenlos Bibeln verteilt, erhielt Post mit der sehr schönen Bitte: Ich hätte gern eine Taschenbibel. Ich möchte meinen Glauben wiederfinden. Den habe ich vor langer Zeit verloren. Ich bin jetzt 67 Jahre alt und möchte wieder glauben können, wenn das überhaupt möglich ist. Und ob das doch möglich ist. Wer anders als der Heilige Geist weckt eigentlich solche Sehnsucht in einem Menschen und nimmt sich der Sache danach an? Also so vieles wird über den Heiligen Geist uns gesagt. Angenommen jemand, ich sage mal, der vor kurzem seine Bekehrung erlebt hat, der kommt zu mir und sagt: Sag mal, Jan, wo finde ich denn jetzt einen Christen, der den Heiligen Geist hat? Wisst ihr, was ich antworten würde? Das kann ich dir sagen. Du musst auch gar nicht weit gehen. Da vorne ist ein Spiegel. Geh mal hin und schau hinein. Du wirst einen Menschen sehen, der kürzlich, als er zum Glauben kam, den Heiligen Geist empfangen hat. So ist das, sagt die Bibel völlig klar. Hören wir weiter aus dem, was Jesus über den Heiligen Geist angekündigt hat. Hat er ja unter anderem gesagt, er wird bei euch sein und in euch leben, also als Bewohner sozusagen. Bewohner? Wo? In der Gemeinde und in jedem, der an Jesus glaubt. Paulus schreibt ja mal an die Gläubigen in Korinth: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Da steht wirklich wohnt. Also nicht so vorübergehend Quartier nimmt in euch. Wir kennen das ja, es gibt Besucher, die kommen gern vorbei, du freust dich drüber und irgendwann sagen sie: Tut mir leid, ich muss jetzt weiter, aber ich melde mich mal, ich komme mal wieder. So ist der Heilige Geist nicht. Er kommt nicht ab und zu auf Besuch bei uns. Und dann gibt es Leute auch, die suchen für eine bestimmte Zeit eine Bleibe, um danach weiterzuziehen. Der Heilige Geist ist kein Kurzzeitmieter bei uns. Und dann gibt es auch noch Gäste, die stehen plötzlich vor der Tür, ohne dass du mit ihnen rechnen konntest. Der Heilige Geist aber kommt nicht als überraschender Spontanbesuch. Denn der Schritt zum Glauben, der Einstieg ins Leben mit Jesus, geht einher mit dem Empfang des Heiligen Geistes. Und das ist nichts Zufälliges, das ist nichts Unvorhersehbares, das ist eine Wirklichkeit, die Jesus, die das Wort Gottes sehr klar angekündigt hat. Also der Heilige Geist, jener göttliche Besucher auf Dauer, der sich bei uns, ich will mal sagen, zu Hause fühlen will, will uns leiten im Leben mit Jesus, Das dürfen und sollen auch andere mitbekommen, oh ja, die gehören zu Christus. Und jetzt so ein paar Fragen dazu. Kann es sein, dass den Heiligen Geist etwas, was wir denken oder tun oder planen und reden, stört und betrübt? Kann das sein? Ja, kann es. Und kommt es vor, dass der Heilige Geist dann schweigt, weil er uns nicht beunruhigen will, uns nicht in Verlegenheit bringen will? Nein, kommt nicht vor. Der Heilige Geist schweigt da nicht, zum Glück. Und wenn wir, das kommt ja auch vor, seine Reden überhören, vielleicht auch übertönen, nicht wahrhaben wollen, dann öffnet uns, auch das hat Jesus sehr klar gesagt, dann öffnet uns eben der Heilige Geist die Augen über das, was Sünde ist. Das brauchen wir dann doch auf solchem Weg. Und dann ist es gut, wenn wir sozusagen ein Gebet daraus machen, eine Pfingstbitte. Hier wurde ich erinnert an ein Lied von Manfred Siebald vor mehreren Jahren schon. Da hat er gesagt, O Heiliger Geist, kehr bei uns aus. So vieles muss aus uns verschwinden. Feg alles, was nichts taugt, hinaus, auch wenn wir selbst es richtig finden. Feg Hochmut, Neid und Hass aus allen Ecken, auch das, was wir noch vor uns selbst verstecken. Nimm Geld und Macht und unsere anderen Götzen und reiß sie von den angestammten Plätzen und schaff dir Raum zum Schaffen und zum Walten. Dreh alles um und lass nichts mehr beim Alten. Auch das ist der Heilige Geist, der Zurechtbringer. Kann man sagen, der Helfer eben, wenn wir irgendwie vom Kurs mit Christus abgekommen sind, in kleinen oder auch in größeren Dingen, zum Beispiel so, dass uns etwas zur Gewohnheit wurde, was wir nicht bei Jesus gelernt haben und womit er auch niemals einverstanden wäre, dann ist es der Heilige Geist, durch den Gott uns in seiner Güte zur Umkehr leiten will. Und was kommt dann? Durch Umkehr die Freude der Vergebung. Die Freude der Vergebung. Das ist ein Weg, den zu gehen wirklich klug ist. Der Heilige Geist kommt zu uns Menschen, damit wir zu Jesus kommen. Und dabei ist es sein Ziel, eben Jesus ins Rampenlicht zu stellen. Was hat Jesus hier gesagt in diesem Predigtwort? Er wird meine Herrlichkeit zeigen, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Und wisst ihr, das können wir uns gut merken. Der Heilige Geist wirkt niemals, ich betone niemals, zur Verherrlichung einer bestimmten Gemeinde. Er wirkt auch niemals, ich betone nochmal, niemals für die Ehre eines Menschen. Er rückt auch nicht sich selber in den Mittelpunkt. Verherrlichung Jesu, darauf ist der Heilige Geist in allem, was er tut, bedacht. Er wird meine Herrlichkeit zeigen. Und jetzt die Frage, haben Menschen eigentlich Jesus in seiner Herrlichkeit hier schon gesehen? Ja, drei seiner Jünger. Petrus, Jakobus und Johannes, damals, als Jesus sie mit auf einen Berg genommen hatte. Und dort werden sie tatsächlich Augenzeugen seiner Herrlichkeit. Was nämlich geschieht, vor ihren Augen veränderte sich sein Aussehen und seine Kleider begannen zu leuchten, weiß zu glänzen. Auf einmal erschienen zwei Männer, sprachen mit ihm, mit Jesus, über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Es waren Mose und Elia. Und am Ende dieser Begebenheit sprach eine Stimme, Gottes Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe, auf ihn sollt ihr hören. Diese Begebenheit dort auf dem Berg der Verklärung kurz vor Jesu Passion war das. Gewaltig doch für diese drei. Einmal ihnen geschenkt, nicht mehrfach. Und wozu? Der dort in himmlischem Glanz erscheinende Jesus im Gespräch mit Mose und Elia, Mose, durch den Gott einst seinem Volk Israel seine Gebote gegeben hatte, Elia, jener Prophet, der Israel, das in vielem sich von Gott abgewandt hatte, zurückführen sollte zu ihm, diese beiden im Gespräch mit Jesus, was heißt das? Das zeigt doch den Jüngern, dass sein Auftrag, zu dem er gekommen ist und wo er gesagt hat, ich werde leiden und sterben und auferstehen, dass sein Auftrag genau in einer Linie ist mit dem, was Gott vor langer Zeit in seinem Volk Israel begonnen hatte zu tun. Sie sprachen Jesus über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich sein Auftrag erfüllen würde. Mancher denkt, ja, die haben wahrscheinlich Jesus informiert, dass er sterben würde. Nein, so war es nicht. Jesus wusste das. Er hatte das im Jüngerkreis auch über die Zeit mehrfach angekündigt. Also offenbar ging es darum, den dreien zu bestätigen, dass das, was mit Jesus jetzt bevorstand, und sie haben das nur sehr ungern gehört, dass das aber Tod, Auferstehung, Rückkehr in den Himmel von Gott genau so vorgesehen war. Jesu Leiden und Sterben. Das ist jetzt der letzte Gedanke in der Predigt hier. Jesu Leiden und Sterben, das ist kein Gegensatz zu seiner Herrlichkeit. Ist nicht sozusagen notwendiges Übel vorweg, kein Missgeschick. Es gehört elementar zu Christus Herrlichkeit. Also Jesu engste Gemeinschaft mit seinem Vater, der Gehorsam ihm gegenüber, das ist Ausdruck von Herrlichkeit. Das geschieht alles, Golgatha geschieht in völliger Übereinstimmung zwischen Vater und Sohn. Und ich kann es auch so sagen, genau als der Gekreuzigte ist Jesus unser herrlicher Erlöser. Genau als der Gekreuzigte. Und wir hier? Wisst ihr, dass Jesus auch heute verlorene Menschen sucht und findet, und sie sich von Gott nach Hause bringen lassen? Verherrlicht Jesus, verherrlicht Gott. Und wenn du dich zu Christus bekennst, dann bist du im Kreis derer, durch die er sich verherrlicht. Hier sitzen lauter Leute, durch die Christus sich schon verherrlicht hat, weil sie zum Glauben gekommen sind oder sie haben das noch vor sich und er will sich dadurch auch verherrlichen. Und dann kann es ja auch sein, dass dir der Glaube vielleicht noch ein bisschen fremd ist oder auch verdächtig. Dann lass dir sagen, dass Jesus den Weg der Verherrlichung genau auch für dich gegangen ist. Ich komme zum Schluss. Bei dem, was der Heilige Geist tut, fällt alles Licht auf Jesus. Und was aber jetzt mit jener großen Erscheinung damals auf dem Berg? Es war ja sozusagen so, als wäre der Vorhang zum Himmel für einen Moment zur Seite geschoben worden. Diese drei Jünger, Christus und seine Herrlichkeit, haben sie gesehen. Und wir? Und wir? Leben wir im Glauben an Jesus, dann gibt er uns die ganz feste Hoffnung, ihn in Ewigkeit zu schauen, so wie er ist, mit seinen von den Nägeln der Kreuzigung durchbohrten Händen. So werden wir ihn in Herrlichkeit sehen. Ein Anblick ist der alles, wirklich alles, was wir uns unter Herrlichkeit vorstellen können, in den Schatten stellt. Gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte beten. Herr unser Gott, wir sind so reich beschenkte Leute. Danke dafür. Gefäße deines Heiligen Geistes machst du aus uns. Gute Frucht wächst durch ihn in unseren Herzen wie in einem Garten. Vergib, wo wir längst nicht immer so leben, wie es dir entspräche. Mal nehmen wir Versuchungen zuleicht, verlieren die Selbstbeherrschung, wo wir gelassen sein könnten, scheuen ein Wagnis des Glaubens, machen uns ärmer, als du uns gedacht hast. Jesus, unser Erlöser, du bringst uns im Vertrauen auf dich zu Gott nach Hause, fügst deiner Gemeinde Menschen hinzu, wir bitten dich, tu das auch heute. Du berufst dann noch Leute zu deinen Boten in der Kraft deines Geistes. Und dann danken wir dir für dein Wort, das wir uns an dich selber geben können. Wie ein Schatz ist es, wie tägliches Brot, von dem wir leben. Danke für die Gemeinschaft des Glaubens hier, mit Menschen überall auf der Welt, die dir nachfolgen. So dürfen wir im Raum deiner Gnade leben und Schritte gehen, die dich ehren und dich erfreuen. Lass uns, Herr, das große Ziel vor Augen bleiben, zu dem du uns berufen hast. Dich preisen wir. Amen. Wir kommen jetzt noch einmal zu einem so älteren Kirchenchor.